betone ausdrücklich, es ist keine Provokation, haben Sie gesagt. Aber wenn Sie so wollen, dann können Sie das auch so sehen.
Hallo Andi.
Hallo Tom.
Hallo Roberto.
Hallo Tom.
Wir treffen uns mal wieder, es ist sehr warm, wir treffen uns mit den Meerwurztropfen, um mal wieder einen Podcast zu machen. Der letzte ist ja schon ganz lange her, da haben wir gesprochen über, worüber haben wir beim letzten Mal eigentlich gesprochen?
Ich glaube, dass du dir die Bundestagswahl erst ein halbes Jahr später in einer Aufzeichnung angeschaut hast und wir mussten dich aufklären, was in diesem halben Jahr alles passiert ist.
Ja, stimmt. Und
ging es um Fußball.
Ja, genau, Fußball. Und jetzt
sprechen wir mal. Das war sozusagen unser WM-Podcast. Was hattet ihr denn vom neuen Weltmeister, beziehungsweise wie der Weltmeister geworden ist?
Ach, das berührt mich nicht so sehr, muss ich sagen.
Ach, das geht schon in Ordnung, finde ich.
Ja. Also Sie haben
der Schwalbe?
Ich bitte doch sehr, das zu differenzieren. Ich finde, eine Schwalbe ist ein mutwilliges Fallenlassen. Das würde ich ihm tatsächlich in dem Fall nicht unterstellen.
Doch.
Nein.
Aber
nein.
Selbstverständlich.
Ach, selbstverständlich nicht.
Der ist ja überhaupt nicht berührt worden.
Das stimmt auch nicht.
Außerdem hat er vorher abgehoben, Roberto. Also manchmal, bist du analytisch so brillant und dann siehst du die einfachsten, eklatantesten Dinge nicht, ne?
Also es gab eine Kameraeinstellung,
ganz traurig.
Da war der Gegenspieler bestimmt 10, 15 Zentimeter weg und der ist abgehoben.
Du drehst so lang die Kamera, bis es dir passt.
Ja, lass uns jetzt nicht stundenlang über die Szene sprechen. Ich denke auch, Gott, ja, irgendwie haben sie es schon verdient. Also sie haben so ziemlich mit den destruktivsten, aber durchaus eben auch erfolgreichsten Fußball gespielt. Und so gesehen, naja, erlaubt ist, was gefällt, beziehungsweise was dann letztlich erfolgreich ist. Und sie waren erfolgreich. Also ich fand jetzt die Kroaten eigentlich fußballerisch ansprechender. Aber Gott, die hatten natürlich nach drei Verlängerungen jetzt auch nicht mehr so wahnsinnig viel entgegenzusetzen, hatte ich den Eindruck.
Habt ihr die Scheiße gelesen, dass der Till Schweiger sich beschwert hätte, dass noch nie eine Mannschaft ins Finale kam, die so einen miesen Fußball spielt wie Kroatien? Sag mal, der Mann hat offenbar nicht nur von Schauspielerei keine Ahnung, sondern auch vom Fußball.
Kroatien war doch die bessere Mannschaft bis zum 3:1 in Frankreich.
Das ganze Turnier über einen ansehnlichen Fußball.
Also ich meine, als neutraler Zuschauer, der ich ja seit dem Ausscheiden der Deutschen gegen die Weltmacht Südkorea durchaus war, hätte ich mir natürlich ein Finale jetzt vom Klang her Frankreich-England gewünscht, ja.
Ja, und die Engländer, die jungen Wilden, ich fand schon, dass sie teilweise sehr schön gespielt haben.
Also ich hätte mir so vom Klang dieses Finale gewünscht, weil ich habe auch schon, also ich habe ja schon vor der WM für 20 Euro getippt, dass es Frankreich macht, hat mir dann 180 oder 185 Euro gebracht, danke.
Oh, cool, Glückwunsch.
Naja, und, also dann sollten wir uns bald mal treffen und was trinken, oder?
Ja, in der Tat.
Habt ihr das immer noch nicht gemacht?
Ja, ich war doch
nicht. Nein, wann denn? Ich war da nicht im Urlaub.
Und ja, stimmt. Das ist, glaube ich, erst ein halbes Jahr her, dass wir darüber gesprochen haben. Das ist richtig, ja.
Und nee, irgendwie hatte ich dadurch, dass Kroatien auch wirklich immer in die Verlängerung rein musste und so weiter, dachte ich schon, das wird eigentlich eine relativ klare Angelegenheit für Frankreich, so ein 3-0 oder 4-1. War es vom Ergebnis letztendlich auch, aber trotzdem, die Kroaten waren in der ersten Halbzeit für mich klar besser. Und die Schwalbe, Roberto, nimmst du nicht übel, die war glasklar. Also das war eine klare Schwalbe. Und selbst einen Elfmeter hätte ich nicht zwingend gegeben.
Den hätte ich auch nicht gegeben.
Den kann man geben.
Den kann man geben. Da bin ich bei
man
dir.
Man kann ihn geben, aber es ist eine 50-50-Geschichte, ja? Aber die Schwalbe war klar.
Es gibt keinen 50-prozentigen Elfmeter. Also Andi, jetzt zweifle ich aber
nicht. Ja, du weißt aber schon.
Dafür wird das 1:1 der Kroaten Weltklasse. Also da habe ich das ja wirklich aufgeschrieben. Ja, das war ein richtig geiles Tor.
Also ich habe ja gelesen, das ist ein sehr verrücktes Spiel auch gewesen.
Du hast es schon wieder nicht gesehen, oder was?
Doch, natürlich. Aber ich habe ja später, die Leute kommentieren doch und du weißt doch, wie das in der Filterblase ist. Jeder hat eine Meinung.
Achso, ich dachte, du musst dir deine Meinung über das Spiel bilden, indem du später Artikel darüber liest oder so.
Nein, das habe ich tatsächlich gesehen. Ich habe auch ein paar Spiele in letzter Zeit sogar gesehen.
Ja, ich habe es aufgezeichnet übrigens.
Aber verrücktes Spiel. Ich lese gerade ein Buch über Fußballgeschichte, Fußballspiele, die Geschichte schrieben. Und da habe ich tatsächlich über ein sehr verrücktes Spiel gelesen. Und da muss ich ein bisschen ausführen. Das war im Caribbean Cup 1994, damals gab es noch Golden Goal. Und da hat man die Regelung getroffen, derjenige, der das Golden Goal schießt, dieses Tor zählt doppelt. Sprich, wenn es 1:1 steht und in der Verlängerung kommt dann dieses Golden Goal, dann steht es nicht 2:1, sondern dann geht das Spiel 3:1 aus. Also dieses Tor zählt doppelt. Ganz komische Regelung, aber so wollten die das. Jetzt hat doch tatsächlich, wer war das? Grenada gegen, jetzt müsste ich fast lügen. Auf jeden Fall,
lass mich mal überlegen. Lüg mal ruhig, ist ja egal.
Ja, also gut. Mannschaft A muss 2-0 gewinnen, dass sie am Ende in die nächste Runde kommen und Mannschaft B ausscheidet. Torverhältnis, denn die haben tatsächlich auch kein Unentschieden in der Gruppenphase. Auch da musste mit Golden Goal entschieden werden. So, jetzt steht es 2-0 und kurz vor Ende schießen die es 2-1. Das heißt, dieser Vorsprung, den sie sich erspielt hätten, der war weg. Jetzt haben die natürlich versucht, das 3-1 zu schießen, um die zwei Tore wiederherzustellen und dann in die nächste Runde einzuziehen. Und irgendwann haben sie das Tempo rausgenommen und da hat der Verteidiger bloß immer zum Torwart zurückgespielt. Immer wieder, hin und her, hin und her. Und irgendwann schießt der Verteidiger ins eigene Tor, 2-2. Was war der Gedanke dahinter?
Die wollen in die Verlängerung zu gehen, um den zwei Tore-Abstand wiederherzustellen.
Der Gegner, der natürlich jetzt natürlich der Gearschte ist, denkt sich, wir schießen jetzt auch ein Eigentor, dann verlieren wir 3-2.
Nein.
Ja. Und dann sind wir weiter. Und dann war wirklich, dann kam es zu einer einmaligen Situation im Fußball. Die Stürmer der gegnerischen Mannschaft haben das Tor verteidigt, damit kein Tor fällt. Verstehst du, was ich meine?
Ja, natürlich. Ja. Das ist ja geil.
Und es ging dann wirklich in die Verlängerung. Die haben dann das 3-2 geschossen. Das stand dann damit 4-2 und damit waren sie weiter.
Gibt es da irgendwie Bilder, Aufnahmen?
Ja, oder so? Es gibt tatsächlich bei YouTube Aufnahmen. Die sind sehr schlecht, aber es gibt was zu sehen.
Oh Mensch, also das müssen wir verlinken, unbedingt. Ja. Roberto, schick uns das mal bitte.
Muss ich mal suchen, ja.
Schick mir das mal, ich werde das dann auf jeden Fall verlinken.
Aber mal im Ernst, welche Drogen musst du nehmen, um auf die Idee zu kommen, dass das Golden Goal doppelt zählt?
Ja, das ist total.
Also, die Idee gab es dann nicht mehr lang, nehme ich an. Die wurde dann schon kassiert. Das ist ja
völlig wirr.
Ja, aber stell dir vor, die Stürmer verteidigen das gegnerische Tor. Ja,
das ist schon geil.
Ja, vor allem, ja, der Kluwa, die haben eine 5-0-5-Taktik gespielt. Fünf Verteidiger blieben ja hinten, weil es hätte andersrum laufen können. Also quasi wäre die andere Mannschaft weiter gewesen, wenn sie 2-3 verliert oder wenn sie 3-2 gewinnt. Ja? Und dementsprechend haben natürlich fünf verteidigen müssen und fünf haben auf der anderen Seite verteidigen müssen.
Ja, solche Kuriositäten. Ja, unbedingt. Solche Kuriositäten hatten wir natürlich jetzt 2018 nicht. Das mit Abstand für mich natürlich auch das Skandalöseste war die Tatsache, diese Regenschirmgeschichte, ne, mit Putin. Ganz übles Ding.
Also, ich habe das gestern gesehen und konnte mich nicht mehr einhalten vor Lachen, wie die alle im Regen standen. Putin ist es, glaube ich, nur der linke Arm nass geworden. Und die anderen.
Nein, es ist deutlich mehr nass geworden. Also ich habe da noch ein Foto gesehen aus dem Schweizer Fernsehen.
Putin wurde die ganze Zeit erstmal voll geregnet. Also das hat eine ganze Weile gedauert, bis der Schirm kam.
Ach, Putin auch, weil nur der linke Arm war da nass.
Putin war genauso, irgendwann jedenfalls war Putin genauso nass wie alle anderen. Aber es ist schon, es spricht wirklich schon Bände für die mediale Berichterstattung, was alles gemacht wird und was alles aus dem Hut gezaubert wird, um wirklich dieses Russland-Bashing jetzt ansatzlos über die WM hinaus dann weiterzutragen. Also ich finde das wirklich so peinlich. Ich meine, das ist ja nun wirklich, die Medien, die das bringen und so bewerten und verbreiten, die geben sich ja so dermaßen der Lächerlichkeit preis und merken es ja offensichtlich nicht mal, dass ich wirklich, da bin ich komplett sprachlos. Also die Regenschirmnummer, als ich das heute gesehen habe, da dachte ich echt so, ich habe in diesem Land nichts mehr zu suchen, ehrlich.
Ja, aber jetzt beim Ernst, ich meine, habt ihr das nicht gesehen? Bei Putin war doch nur der linke Arm nass. Macron und die kroatische Präsidentin waren klitschnass.
Ja, aber das regnete doch schon viel länger und
ja, das
stand auch länger. Eine ganze Weile im Regen.
Ich meine, jetzt mal ganz im Ernst, wenn ich so ein russischer Sicherheits-Blablabla bin, ja, also der Gorilla von Putin, dann komme ich nicht mit dem Regenschirm und halte ihn über Macron. Also das,
erstens das und zweitens gibt es andere Bilder, da sind irgendwie insgesamt 7, 8, 9 Regenschirme zu sehen.
Ja, die davon dann abgesehen. Aber wo ich auch das Gefühl hatte bei der Live-Übertragung, dass sie damit eher sich selbst geschützt haben, anstatt die Staatsvertreter vor ihnen.
Ich weiß es nicht. Jedenfalls, also aus der Nummer jetzt dann wirklich ein Fehlverhalten des Putins herzuleiten, also das schlägt ihm fast den Boden aus. Aber gut, okay. Ja, lassen wir es. Thema Fußball ist durch, jetzt geht die, wir können jetzt auch über Löw und so, aber nee, lassen wir, oder? Muss jetzt nicht sein, ne?
Nee, lass, es gibt Interessanteres.
Ja, will jetzt auch keine. Ist aber auch noch die Frage, ob irgendjemand überhaupt noch die ganze Seehofer-Geschichte hören will. Ich habe das Gefühl, die ist irgendwie seit, keine Ahnung, seit 3-4 Tagen komplett aus den Medien verschwunden, oder?
Wie? Ich lese bloß immer, dass die CSU ihn jetzt auch irgendwie loswerden will und dass die Mehrheit der Deutschen möchte Seehofer auch nicht mehr als Innenminister haben. Das ist eigentlich das, was davon übrig geblieben ist, von dieser ganzen Diskussion.
Ja, warte mal, ich habe hier noch ein Video. Da hat der Abgeordnete Sven Wolf, ich kann das mal spielen, ich weiß gar nicht, ob ihr das hören könnt. Ich versuche es jetzt mal, ich spiele das mal ab eben.
Der SPD-Landtagsabgeordnete Sven Wolf hat Anzeige gegen Bundesinnenminister
Seehofer
bei der Staatsanwaltschaft Berlin gestellt.
Also jedenfalls hat dann SPD-Politiker, dieser Sven Dingens, hat Anzeige gegen Seehofer gestellt. Und Grund ist die Abschiebung des ehemaligen Bin Laden-Leibwächters Sami A.
Ja, das habe ich mitbekommen.
Genau, und Donnerstag hatte das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen entschieden, dass er vorerst nicht abgeschoben werden dürfe.
Und da saß der Kollege aber schon im Flieger.
Genau, und ein Innenminister müsste sich an Recht und Gesetz halten und das hat Seehofer halt nicht getan. Und jetzt klingelt mein Handy.
Ach, du hast dein Handy nicht auf Strom.
Ja, jetzt haben wir dich. Ich muss mal ganz kurz, Moment.
Ja, einmal mit Profis.
Ja, einmal nur.
Ja, einmal mit Profis. Ist Jens hier dabei oder wie? Der sagt das auch immer. Ist egal. Ich weiß nicht, wahrscheinlich war es die Telekom. Wir haben seit einem halben Jahr Stress mit der Telekom und vielleicht wollen die jetzt irgendwas, ich weiß es nicht.
Was hättest du, hättest direkt rangehen sollen und hättest die Leute mithören lassen sollen. Das wäre interessant gewesen.
Ja, ich bin mittlerweile nicht mehr in der Lage, sachlich mit der Telekom zu kommunizieren.
Dann wäre es umso spannender zum Hören gewesen.
Ja, ist eine andere Geschichte. Nee, da explodiere ich. Also mittlerweile das geht gar nicht. Also lass uns lieber weiter über Seehofer sprechen. Das lässt mich nicht so hochkochen wie die Telekom. Sprecht ihr mal über Seehofer. Ich muss noch mal kurz gucken, ob das wirklich die Telekom war. Ich bin gleich wieder da.
Ja.
Das war der Seehofer, der ihn angerufen hat.
Das war der Seehofer, der wollte mit ihm sprechen.
Ja.
Was redet ihr jetzt über mich?
Ja, von wegen, ich bin medial nicht mehr anwesend, Herr Welbrock. Da muss ich doch gleich mal an den Telefonhörer greifen und anrufen.
Ja, ruf ihn mal an.
Naja. Was macht denn der Tom da? Der musste nur auf das Display schauen, um zu sehen, wer angerufen hat.
Ich weiß nicht, wie alt sein Handy ist. Vielleicht.
Ach so, Muss man zurückrufen, um überhaupt zu wissen, wer angerufen hat. Ja,
ich glaube, da muss man erstmal kurbeln und dann springt das Ding erst wieder an. Und,
ja. Oder aber er hat wirklich seit einem halben Jahr kein Internet mehr. Und da ist natürlich der Anruf der Telekom wichtiger als der Podcast mit uns.
Ja.
Was? Ich bin wieder da. Was habt ihr gesagt?
Alles klar. Ja,
okay. Habt ihr gelästert hier die ganze Zeit?
Nein, wir haben vermutet, dass Seehofer am Apparat ist.
Nee, ist irgendwie eine 0413 Dings, weiß ich nicht, kenne ich nicht.
Das könnte die Vorwahl von Bayern sein.
Nee, 089, nein, 04131 oder so, ich weiß es nicht. Ist jedenfalls nicht so weit weg, glaube ich. Ist auch egal.
Staatskanzlei München.
Ja, hat eine Nachricht hinterlassen, höre ich mir später an. Ja, jetzt lass uns mal ein bisschen versuchen, Struktur hier reinzubringen. Ihr seid so unprofessionell heute.
Ja, danke. Wir passen uns an.
Ja, genau. Seehofer. Ich weiß gar nicht. Wir machen das jetzt mal wie beim letzten Podcast. Ich habe wieder mal gar nichts mitgekriegt. Ich habe mir.
Dann könnte man die Rolle gleich mal anders legen. Ich habe nämlich tatsächlich nichts mitbekommen, weil ich nicht im Lande war. Ich habe es nur immer so fetzenhaft und dann natürlich in meiner Filterblase. Hm. Und ich dachte, ich komme zurück und dieses Land existiert nicht mehr.
Okay. Wäre ja vielleicht auch gar nicht das Schlimmste. Aber Andi, wir können mal versuchen, Roberto so ein bisschen auf den Stand zu bringen und so ein bisschen zusammenzufassen. Soll ich anfangen oder willst du?
Fang du ruhig an.
Ich fange mal an, genau. Also Ausgangspunkt war der Punkt, dass Seehofer einen Masterplan vorgelegt hat, den er nicht vorgelegt hat, den also erstmal keiner kannte. Und der Masterplan beinhaltete 63 Punkte. Und einer von den 63 Punkten, an dem haben sich Seehofer und Merkel gerieben, weil es nämlich darum ging, dass Seehofer als Innenminister der Meinung war, dass er jetzt dann demnächst damit anfangen könnte, Flüchtlinge an der österreichischen Grenze oder an drei Grenzübergängen zwischen Bayern und Österreich abzuweisen, also wieder zurückzuschicken. Und da war Merkel dann nicht mit einverstanden und dann hat Seehofer ihren Ultimatum gesetzt. Das war natürlich kein Ultimatum offiziell, sondern das war eine Absprache, dass sie dann irgendwie nochmal 14 Tage ultimativ Zeit bekommt, um sich dann auf EU-Ebene zu einigen. Und dann ist sie also losgeflogen.
Das habe ich noch mitbekommen, ja.
Ach so, das hast du noch mitgekriegt.
Ja,
genau.
Natürlich.
Und danach habe ich dann irgendwann den Faden verloren, weil ich dann irgendwann gar nicht mehr so genau wusste, worüber die beiden sich jetzt eigentlich noch gestritten haben. Andi, vielleicht kannst du da mal noch ein bisschen ergänzen.
Das ist gar nicht so einfach. Viel wieder verdrängt. Also es ging ja Seehofer darum, dass Flüchtlinge oder Asylbewerber, die schon in einem anderen EU-Staat Asyl beantragt haben, nicht noch bei uns Asyl beantragen können und deswegen an der Grenze auch abgewiesen werden können.
Was den Regularien entspräche.
Das ist ja der Punkt, was den Regularien entspräche. Das heißt, du flüchtest jetzt aus Hamburg, Tom, über Österreich, ja, und stellst in Österreich deinen Asylantrag, dann merkst du, oh nee, beim Sebastian Kurz möchte ich jetzt nicht bleiben, da gehe ich lieber zu Angela und dann willst du rüber nach Deutschland und stellst nochmal den Antrag. Und das will einfach Seehofer vermeiden oder wollte dadurch vermeiden, dass du dann über die Grenze kannst nach Deutschland, weil du doch schon in Österreich den Antrag gestellt hast. So, entspricht tatsächlich, Roberto, das entspricht auch den Regularien, soweit ich da informiert bin. Und Merkel ist der Meinung, da kann kein bayerischer Alleingang sein, es muss eine europäische Lösung her. Und das ist eigentlich der ganze Streit.
Aber wenn es diese Lösung schon gibt, warum muss da eine Lösung her?
Ja, das weiß ich eben nicht.
Naja, also es geht, wenn ich das so richtig verfolgt habe, es geht ja auch darum, dass man Asylbewerber, die hier beantragen wollen, erst gar nicht ins Land lässt, sondern an der Grenze schon abweist. Man will irgendwie relativ schnell prüfen, ob jemand Asylanspruch hat oder nicht und ihm dementsprechend erst gar nicht ins Land lassen. Erst, sofern sich dann herausstellt, dass er Ansprüche hätte, dürfte er einreisen.
Ja, und das wiederum widerspricht meines Wissens dem Asylrecht.
Das stimmt.
Das ist der Streit. Genau, der Merkel will eine europäische Lösung haben.
Das Asylrecht auszuhebeln? Oder wie?
Ja, wie du es auch immer nennen möchtest. Ich habe dann aufgehört, darüber weiter nachzudenken irgendwann.
Ich fand das dann auch ganz interessant, dass dann Seehofer, der ist ja auch irgendwie so durchgeknallt. Also erst war er ja der festen Überzeugung, dass er jetzt als Innenminister das Recht hat, dann die Leute an der Grenze direkt wieder abzuweisen, also wieder zurückzuschicken über diese drei Grenzübergänge. Das heißt aber ja, er hätte sie eigentlich nach Österreich zurückschicken müssen, oder?
Ja, genau.
Dann hat er aber, glaube ich, zwei Tage später gesagt, also dass er keinesfalls Flüchtlinge nach Österreich zurückschicken würde, um jetzt Österreich nicht zu verärgern.
Das habe ich gar nicht mitbekommen.
Ja. Und stimmt doch, Roberto, oder?
Nachbarländer.
Ja gut, aber wir sprechen ja über drei Grenzübergänge und das sind ja österreichische. Und von daher verstehe ich dann das Ganze eigentlich noch weniger. Wenn er einerseits sagt, wir weisen die Flüchtlinge ab, und schicken sie direkt rüber nach Österreich. Österreich fängt an, sich zu mokieren und sagt, so mal geht's noch. Und Seehofer sagt, nee, wir schieben sie natürlich nicht nach Österreich ab. Dann frage ich mich, wohin will er sie denn abschieben oder zurückweisen?
Ich glaube, man muss schon sehen, ohne jetzt zu sachlich zu werden, was dieses Thema betrifft.
Seehofer, nee, mach mal ruhig.
Betreibt, nee. Dann schon noch, aber ich möchte auf was anderes hinaus. Seehofer hat massiv Wahlkampf betrieben für die CSU. Was anderes ging es nicht. Also es muss letztlich nicht Hand und Fuß haben, was er da tat und was er da von sich gegeben hat. Es sollte dem bayerischen Wähler imponieren.
Und das hat aber ja auch nicht funktioniert, ne?
Ja, das ist eben der Punkt. Also in Bayern ist es tatsächlich eigentlich fast ein Alleingänger. Man gilt als ganz großer Kerl, wenn man sich mit denen in Berlin, mit den Preisen, wenn man sagt, anlegt. Und wenn man dann zeigt, wer eigentlich, wer halt das Sagen hat letztlich, ja, und dass München sich von Berlin nichts sagen lässt und das war eigentlich, glaube ich, der Hintergedanke, den er hatte. Aber tatsächlich ist es ganz schön in die Hose gegangen, also auch in Bayern wollen die Leute von Seehofer nicht mehr so viel wissen und die CSU scheint auch bei den Umfragen einzuknicken und es ist schon
aktuell
interessant.
Aktuell bei 39-40% habe ich heute
gehört. Was viel zu viel wäre, aber ich habe auch irgendwas von 36% gesehen, das wäre schon sehr wenig und man muss auch schauen, ob Söder nicht vielleicht der kürzeste Ministerpräsident Bayerns wird, der wäre dann tatsächlich, wenn er dann weg wäre, so kurz, glaube ich, war noch nie einer.
Was für eine Rolle, das habe ich nämlich gar nicht so mitgekriegt, vielleicht ja du mehr, Roberto, was für eine Rolle hat Söder in dieser ganzen Nummer eigentlich gespielt? Wie hat der sich positioniert?
Ich glaube, dass er sich nicht wirklich positioniert hat. Also mein Seehofer kann er sowieso nicht riechen. Und ich glaube, er hat einfach nur gehofft, er wird von dieser Seehofer-Tour profitieren, dass man dann sagen kann, die CSU, das ist die Macherpartei, die Partei, die für Recht und Ordnung sorgt, zumindest in dieser Flüchtlingsdebatte. Und ich glaube, mittlerweile wünscht er sich auch, dass der Seehofer schnell nach Gerolfing zurückgeht und da seinen Rententeil sozusagen bestellt und sich zurückzieht aus der Politik. Aber ich glaube, den Gefallen wird ihm Seehofer nicht machen. Und ich glaube, der wird uns noch lange erhalten bleiben in irgendeiner lustigen Rolle.
Ja, das fürchte ich auch. Womit wir dann natürlich bei Merkel und der Richtlinienkompetenz sind, die sie ja, genau, das war auch noch im letzten Podcast, da haben wir noch überlegt, wie das jetzt weitergeht. Da waren die nämlich auch schon zugange miteinander. Und da hatten wir spekuliert, was passiert jetzt irgendwie? Schmeißt sie ihn raus oder setzt er sich durch oder wie auch immer? Gut, letztlich haben sie das Ganze ja dann als Kompromiss, ist unglaublich, was heute alles als Kompromiss verkauft wird. Aber egal.
Das ist wahr. Wobei ich glaube, Richtlinienkompetenz hin oder her, ich glaube, Merkel ging es nie wirklich darum und sie weiß auch, dass nach dieser Kanzlerschaft ihre Zeit abgelaufen ist. Also es ist scheißegal, was die Leute von ihr denken, ob sie noch Autorität hat oder nicht, spielt keine Rolle.
Okay. Also deswegen hat sie im Grunde genommen sich auf diesen Machtkampf gar nicht eingelassen, deiner Meinung nach, oder wie?
Ich glaube es tatsächlich. Ich glaube, sie weiß wirklich, dass sie noch 3 Jahre jetzt hat. Sind noch 3 Jahre, oder täusche ich mich so ungefähr?
Ja, kommt hin.
Ja. Und danach ist sowieso Schluss. Also ich kann mir kaum vorstellen, dass die Union nochmal Angela Merkel zur Spitzenkandidatin macht.
Nee, das glaube ich auch nicht. Aber nichtsdestotrotz, sie ist doch hochgradig beschädigt nach dieser Geschichte.
Ja, und vor allem wir sind alle beschädigt, nachdem wir so lange Angela Merkel hatten.
Wieso ist die Merkel hochgradig beschädigt? Zurzeit ist doch nur Seehofer beschädigt und die CSU.
Nein, natürlich ist Merkel auch beschädigt. Ich meine, sie hat null Souveränität gezeigt in diesem ganzen Konflikt. Sie hat sich weggeduckt, sie ist nach Brüssel geflogen irgendwie.
Das ist doch der Klassiker. Ich meine, das kennt man sie doch auch nur.
Ja, aber ich sag mal so, ich hätte jetzt fast gesagt, als sie noch jung und frisch war, aber als sie noch ganz neu war, als CDU-Chefin, da hat sie ja irgendwie, keine Ahnung, Friedrich Merz und Schäuble und glaube ich noch ein paar andere, da hat sie, also Leute, die ihr im Weg standen, die hat sie gnadenlos beiseite geräumt irgendwie, da war die absolut brutal und
ja, legendär, das Frühstück in Wolfratshausen mit Stoiber, wo sie dem Stoiber die Kandidatur weggenommen hat.
Gut, weiß ich jetzt nicht konkret, aber diese Geschichten halt, solche Dinge. Und von Seehofer lässt sie sich jetzt, ich meine, denken wir an diesen CSU-Parteitag zurück, als sie da wie so ein kleines Mädchen neben ihm stand und sich, also ich meine, ich hab das gesehen, es war ja, also der hat sie ja wirklich gedemütigt irgendwie. Und sie hat natürlich eine versteinerte Miene gehabt, aber ansonsten, das finde ich so bemerkenswert, dass sie sich wirklich von Seehofer hin und her schieben lässt wie so eine Billardkugel irgendwie. Und das schon über einen längeren Zeitraum. Und das, also auch schon vor der letzten Bundestagswahl. Und von daher greift da auch das Argument von dir, Roberto, nicht mehr. Naja, gut, bei der nächsten Bundestagswahl tritt sie eh nicht mehr an. Denn diese Demütigung auf dem CSU-Parteitag, die war ja vor der Bundestagswahl. Und trotzdem hat sie auch da dem nicht die Stirn geboten. Ich finde das irgendwie bizarr. Echt.
Ich glaube einfach, sie hat keinen Biss mehr. Also diesen, wenn sie je Biss hatte, aber sie hatte ja ein gewisses Maß an Biss, was du ja
schon angesprochen hast. Sie hatte Biss, ja.
Ja, das glaube ich, also sie hat da keinen mehr. Also ich glaube, sie ist völlig verbraucht.
Machtbewusstsein hatte sie und dementsprechend auch Biss. Und das kann schon sein, dass dieses Machtbewusstsein so nach dem Motto, ich sitze jetzt sowieso noch im Sattel, wahrscheinlich die nächsten 3 Jahre, es sei denn, es passiert irgendwas, was die Amtszeit dann nochmal verkürzt. Weiß man ja nie in der politischen Landschaft, so wie sie jetzt aussieht. Und ansonsten, aber es ist letztlich auch ein Armutszeugnis, finde ich.
Ja, man weiß ich nicht. Ich meine, man sieht doch auch, wenn die Merkel jetzt nichts macht, dass sie doch das Spielchen gewinnen wird. Ja, der Seehofer bekommt es voll in die Fresse. Dem wird sogar jetzt nachgesagt, dass der verantwortlich ist.
Sie dachte, dass die Koalition auseinanderbricht.
Warte mal, Andi, was wolltest du sagen, dass er dafür verantwortlich ist? Verantwortlich?
Dass sich ein abgeschobener Afghane da erhängt hat. Aber darüber, wir haben uns doch im letzten Podcast darüber unterhalten, wo wir eigentlich doch, also ich jedenfalls davon ausgegangen bin, dass die CSU wirklich nur bis zur Linie geht. Und die Koalition, beziehungsweise die Schwesternparteikoalition, ist nochmal was anderes als die Große Koalition, nicht aufs Spiel setzen wird. Und das weiß die Merkel doch auch.
Das ist die Frage, ob die CSU nicht in einem Anflug von Größenwahn dann tatsächlich die Koalition.
Aber woraus begründet sich jetzt der Größenwahn? Jetzt haben die den Streit, die CSU ist jetzt froh, wenn sie noch 40% bei der nächsten Bayernwahl schafft, als alleinherrschende Partei geführt seit 1945. Zurzeit ist doch die CSU, Seehofer, du sagst jetzt auch, dass der Söder der kürzeste Ministerpräsident Bayerns wird, wenn er Glück oder Pech hat. Wenn wir Glück haben und er Pech. Zurzeit ist doch die CSU der große oder die große Verliererin und nicht die Merkel.
Ja, das sehe ich auch so.
Ja, jetzt schon. Aber das hat man ja vor 2 Wochen noch nicht gewusst. Da hätte es ja durchaus sein können, dass die CSU punktet.
Das hätte sein können.
Ja, also in dem konkreten Streit ist die CSU definitiv die Verliererin. Aber was das Gesicht angeht, das hat Merkel jetzt ein für alle Mal verloren. Definitiv.
Ich sehe das nicht so.
Ich sehe das so. Wie kannst du das nicht so sehen, wenn ich das so sehe?
Naja, ich muss sagen, sie hat...
Also, Roberto sagt auch mal was.
Die komplette Koalition bekommt gerade auf die Fresse. Ne? Die SPD, habe ich das Gefühl, die äußert sich zu dieser Geschichte gar nicht, bis auf irgendeinen Hinterbänkler aus NRW. Wir hatten das Thema gerade, der jetzt meint, Seehofer angehen zu müssen, weil der Bin Laden Gorilla da schon auf dem Weg nach Tunesien war. Und so Sachen, und die SPD ist jetzt gefühlt auch noch bei 13% oder was? Ich habe keine Ahnung. In Bayern, die Umfrageprognosen sind so, dass, verbessere mich, Roberto, Grüne und AfD schon vor der SPD sind.
Fast annähernd, glaube ich, ja.
Ja, und irgendwie ist das so ein Verlieren auf ganzer Linie gerade.
Ja, das stimmt. Also klar, ich meine, die SPD versucht natürlich jetzt, und das hat sie ja die letzten Wochen auch schon gemacht, hat so versucht, irgendwie auf staatsmännisch zu machen, so nach dem Motto irgendwie, ihr da spielt Kindergarten und wir sind hier die einzig Souveränen in der ganzen Angelegenheit. Aber im Grunde genommen war das natürlich in der Situation für mein Empfinden nichts anderes als die Vorbereitung auf eine potenzielle Neuwahl, denn auch die war ja nicht auszuschließen. Die Koalition hätte ja tatsächlich allen um die Ohren fliegen können. Und dann muss die SPD natürlich frühestmöglich anfangen, sich irgendwie eigentlich schon innerhalb der Koalition als eine verlässliche und mehr oder weniger radikale Opposition zu präsentieren. Was sie beides nicht hinkriegt, weil sie ist halt, die SPD ist halt, ist ein Waschlappen. Es ist halt nun mal so. Und wie hast du vor kurzem gepostet, Roberto, dass die SPD jetzt irgendwie, glaube ich, fast gleich bundesweit irgendwie fast gleich auf oder knapp vor der AfD liegt und dass sie das, wie hast du so schön geschrieben, dass sie das begrüßt und vor ein paar Monaten hatte sie eigentlich noch das Ziel irgendwie vor die Unionsparteien beziehungsweise vor der CDU.
Bundeskanzler und so weiter, weißt du?
Ja, genau. Ja. Und das ist natürlich schon bezeichnend, wenn die SPD jetzt tatsächlich es als Erfolg feiert, dass sie vielleicht noch irgendwie 1-2 Prozentpunkte vor der AfD
liegt. Deswegen habe ich das gepostet. Ich habe bei der SPD immer das Gefühl, sie vergisst sowas. Also sie hat vergessen, dass sie vor 14 Monaten noch gedacht hat, sie käme auf annähernd 40% bei der Bundestagswahl. Heute landet sie bei den Umfragen bei 18% und sagt, yay, wieder besser.
Man kann es auch anders sagen. Also jeder Motivationstrainer würde wahrscheinlich wirklich auf die Knie sinken und diese Partei anbeten, weil sie es drauf hat, wirklich aus jeder noch so ausweglosen Situation was ganz, ganz Tolles zu machen, ne?
Ja,
also ob es jetzt die Erneuerung ist oder die Tatsache, dass sie jetzt irgendwie knapp vor der AfD liegt, bundesweit oder so, findet sie immer prima. Also im Grunde genommen, deswegen ist auch dieser Olaf Scholz, ne, das ist so für mich der Inbegriff der aktuellen SPD. Der sagt gar nichts. Er ist auch nicht in der Lage, irgendwie Fragen zu beantworten oder so.
Der war Bürgermeister in Hamburg. Was hast du aus der Zeit mitgenommen? Weil das habe ich ja gar nicht so verfolgt, was der so in Hamburg gemacht hat. Wie kam der so an?
Gar nicht, weil er im Prinzip gar nicht präsent war. Also präsent ist er wirklich erst geworden, seitdem er jetzt in der Bundespolitik ist. Und das ist keine Verbesserung.
Er war ja schon mal in der Bundespolitik.
Ja, was war er? War er nicht Finanzminister? Was war er denn?
Generalsekret, glaube ich, war er von
Generalsekret, von Schröder. Na gut. Ja, okay, gut. Aber er war jetzt, keine Ahnung, er war ja nicht so der übliche Verdächtige, der in Talkshows eingeladen wird. Und das ist er jetzt eben geworden. Und im Zuge da meines kleinen Formats des Podcastchens habe ich mir natürlich speziell Olaf Scholz ja auch angeguckt und angehört. Und er kokettiert auch regelrecht damit, dass er Fragen nicht beantwortet. Und nee, wirklich, ohne Scheiß. Also selbst eine Anne Will, die ja nun wirklich, also die ist ja nun, naja.
Ich finde es keine Wörter, okay, egal.
Ja, also sehr, also ich finde sie jetzt nicht so toll, sagen wir mal so. Ja. Aber die hat wirklich in einer Sendung, da habe ich dann aber keinen Podcast mehr draus gemacht, weil ich Olaf Scholz schon hatte, hat die dann irgendwie dreimal dieselbe Frage gestellt und dreimal hat er sich rausgewunden und nachher haben alle gelacht. Also Olaf Scholz hat gelacht und Anne Will hat gelacht und das Publikum hat gelacht, weil er die Frage nicht beantwortet hat. Und da denke ich mir so, also da hat er wirklich kokettiert, ne? Also das war wirklich so irgendwie, ach der Scholz, der hat einen Charme, wie der sich um die Fragen rumdrückt, das ist so toll und wir freuen uns alle, finden das wirklich prima. Und ich denke mir nur so, ja, das ist so bezeichnend. Die SPD beantwortet auch keine Fragen mehr. Die SPD macht keine Aussagen mehr, sondern windet sich und weicht aus und versucht irgendwie Erfolge zu verkaufen, die keine Erfolge sind. Also Olaf Scholz ist für mich das Sinnbild, die personifizierte SPD in Sachen viel reden, nichts sagen, ist Olaf Scholz. Der kommt ja lange vor allen anderen.
Das stimmt, aber ich finde, wir sollten gar nicht so viel über die SPD und Scholz reden. Über Tote nicht schlecht, das heißt das ja auch. Aber wir haben ja über Seehofer geredet und ich finde das schon interessant. Also natürlich in meiner Filterblase, wir leben ja alle nur noch in Filterblasen, ist das schon interessant. Also Seehofer hat natürlich die Rolle des absoluten Teufels angenommen und ich muss natürlich sagen, dass er sich benommen hat wie ein Vollidiot. Darf ich das so sagen?
Du darfst nicht sagen, dass er ein Vollidiot ist, aber ich glaube, das wenn du sagst, dass er sich benommen hat wie ein Vollidiot,
ja.
Ich glaube, das ist legitim. Ich weiß gar nicht, ob wir da Ärger kriegen können. Ich schneide es definitiv mal nicht raus, das möchte ich auch ganz gerne rausfinden dann.
Ja. Vielen Dank, ich hab's gesagt.
Aber ja, genau, ja klar, logisch.
Naja, auf jeden Fall hat er sich halt schon wirklich benommen, wie man es sich eigentlich für einen Minister nicht vorstellen kann. Insbesondere, ja,
ein Vollidiot im Prinzip, ne?
Du nimmst es mir fast aus dem Mund, ich wollte es fast sagen.
Ja.
Und, diese Geschichte, 69. Geburtstag und am 69. Geburtstag werden 69 Flüchtlinge abgeschoben, das sei nicht geplant gewesen. Wie kann man sich so dämlich benehmen? Also das muss ja dann doch erlaubt sein. Das ist keine Beleidigung. Das würde selbst das Bundesverfassungsgericht sagen.
Ja,
ja, ja. Ja. Aber es ist tatsächlich wirklich unglaublich, wie er sich da benommen hat. Gleichwohl ich sagen muss, und da haben
ich
wir.
Ich weiß, was kommt. Ich weiß, was jetzt
wir
kommt.
Wir haben ja, zuletzt ja ein aber Telefonat geführt, Tom, und wir haben uns ja da, wir haben dann schon gemerkt, dass wir da zwei verschiedene Ansichten dazu haben. Gleichwohl ich sagen muss, dass ich es legitim finde, wenn eine Regierung Menschen, die hier kein Asyl bekommen, abschiebt oder ausschafft, wie man in der Schweiz etwas niedlicher sagt.
Ausschafft, okay.
Ausschaffen, ja.
Das aha.
Ist, genau. Ich denke, das ist legitim, zumal es sich um 69 Gefährder oder Straftäter handelt. Auch dieser Selbstmörder war Straftäter, das darf man nicht vergessen. Natürlich gibt es Gründe, warum man straffällig werden kann. Gleichwohl bleibt die Frage, wenn jemand hier Asyl beantragt und schon nach kurzer Zeit, da, also vor 8 Jahren war das, schon nach kurzer Zeit erfährt, er kann hier nicht bleiben und bekommt dann eine Duldung und diese Duldung bleibt 7 Jahre lang aktiv, dann frage ich mich zuallererst, wie kann das überhaupt sein? Wie kann es sein, dass sich ein Staat 7 Jahre lang mit dieser Duldung hinzieht, also dass er das duldet, das kann eigentlich nicht sein. Und gleichwohl denke ich, wenn jemand straffällig wird, ist es tatsächlich schwierig, wie man vermitteln will, dass er dann Asyl beantragen möchte. Welche Sozialprognose hat er denn hier?
Ja, ich glaube, so weit auseinander waren wir bei dem Telefonat gar nicht. Also unbestritten ist es natürlich so, dass der war, glaube ich, keine Ahnung, 6, 7 Mal ist der straffällig geworden oder so. Und dass dann natürlich irgendwann einfach mal Ende im Gelände ist, das ist klar, tatsächlich. Was ich am Telefon damals zu dir gesagt habe, war halt die Tatsache, okay, man muss sich im Prinzip die Sozialisation, seit er hier angekommen ist, insgesamt besser angucken. Und insgesamt besser gucken, da sind wir dann auch wieder bei der Frage der Integration und so weiter. Insgesamt gucken, hat er überhaupt eine Chance gehabt, hat er eine Chance bekommen, in irgendeiner Form sich positiv zu entwickeln. Weil ich stelle es mir andersrum vor, wenn ich halt in ein Land fliehe, das ich nicht kenne, das mir fremd ist, dessen Gepflogenheiten ich auch nicht kenne und ganz andere Hintergründe hat, macht es mir das Land dann eher schwer oder eher leicht. Und das heißt aber natürlich nicht, dass ich nicht als Geflüchteter logischerweise, sagen wir es mal, eine Mitwirkungspflicht habe und dass ich natürlich versuchen muss, das Ganze so gut wie möglich auf die Reihe zu kriegen. Aber das führt jetzt, glaube ich, auch zu weit. Weil
nein,
ich glaube,
ich finde, das ist schon tatsächlich eine Debatte, weil wir gerade Filterblase, Linke und so weiter, da wird gerne so getan, als existiert sowas wie der freie Wille nicht. Und das muss ich schon sagen, der existiert sehr wohl. Und ich finde es auch interessant, dass man links dann davon ausgeht, dass man am besten überhaupt keine Abschiebungen vollzieht. Gerade so, als gäbe es sowas wie ein Asylgesetz gar nicht. Andererseits sagt aber die gleiche Linke, ich rede jetzt nicht unbedingt von der Partei, sondern von dem Phänomen linksdenkender Menschen. Mhm. Gleichwohl sagen dann diese Menschen, ja, wir brauchen aber ein liberalisiertes Asylrecht wieder, so wie es früher war, so wie es früher besser war. Es hat sich natürlich verschärft in den letzten 20, 25 Jahren, ganz klar. Ja, wie passt das zusammen? Einerseits soll das Asylrecht überhaupt nicht angewandt werden, sprich Abschiebungen soll es überhaupt nicht geben. Andererseits will man aber ein Asylrecht. Und das funktioniert nicht. In diesem Asylrecht sind Abschiebungen letztlich auch vorprogrammiert. Und das muss man auch als Linker anerkennen. Und man muss, denke ich, auch da ganz sachlich und nüchtern bei der Anschauung dieser Problematik, ob jemand bleiben kann oder nicht, bleiben.
Ja, man kann es im Prinzip in wenigen Worten zusammenfassen, und zwar genau diese Worte, die so wahnsinnig polarisieren und provozieren, indem man sagt, es können nicht alle kommen.
Das sage ich nicht gern, weil das immer so klingt, als würden alle kommen wollen, und das stimmt ja natürlich gar nicht. Aber theoretisch weiß ich, was du meinst, und das stimmt.
Ja, und ich meine, die Frage ist überhaupt, wer kommen will, und da sind wir dann schon wieder an einer anderen Baustelle. Also die meisten, die kommen müssen, wollen ja gar nicht kommen. Das ist ja der Punkt. Und das hatten wir ja im letzten Podcast auch schon thematisiert. Also das kann man sich im Prinzip nochmal anhören. Da müssen wir das jetzt hier nicht nochmal machen. Dass natürlich im Wesentlichen die Rahmenbedingungen der Herkunftsländer, aus denen die Leute flüchten müssen, aus welchen Gründen auch immer, aus wirtschaftlichen Gründen, wegen Folter, wegen politischer Verfolgung oder was auch immer, dass die Rahmenbedingungen in den Heimatländern, die Menschen ja auch als Heimat empfinden, so wie wir ja auch unser Land als Heimat empfinden, dass die Rahmenbedingungen da eben nicht so zerstört werden. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass sie so wahnsinnig toll gemacht werden müssen, sondern es reicht ja schon, wenn man aufhört, die Lebensgrundlagen in anderen Ländern so weit zu zerstören, dass die Leute eben keine Perspektive mehr haben und dann irgendwo hin müssen, weil sie gar nicht mehr überleben können. Und das ist natürlich ein deutlich größeres Problem. Aber die Tatsache, dass natürlich, um jetzt die Brücke zu schlagen, wieder zu den 69 Abgeschobenen, ich habe jetzt da nicht jedes einzelne Schicksal nachgelesen, was das für Leute gewesen sind, aber speziell der Selbstmörder, wenn der wirklich vermehrt hier kriminell auffällig geworden ist, dann ist es im Prinzip klar, dass er auf Dauer nicht bleiben kann, ist überhaupt keine Frage. Das Problem war ja auch gar nicht die Abschiebung der 69 Leute, das ist ja nicht die erste gewesen, die dann vielleicht mal ein bisschen höhere oder weniger höhere Wellen geschlagen hat. Das Problem ist tatsächlich gewesen, dass Seehofer sich hingesetzt hat und mit dem verschmitzten Grinsen gesagt hat, wie lustig er das im Prinzip findet. Und ich habe den Ausschnitt gesehen. Also das war, da war nichts Betroffenheitsmäßiges oder so, sondern er hat im Prinzip kokettiert, mal wieder kokettiert, so wie Olaf Scholz kokettiert, wenn er keine Fragen beantwortet, kokettiert damit, dass jetzt an meinem 69. Geburtstag, ich habe das nicht bestellt, 69 Flüchtlinge abgeschoben wurden. Und dass dann natürlich der Todesfall natürlich eine ganz andere Bedeutung bekommt, das ist doch ganz klar.
Ja,
also wobei ich mich nichtsdestotrotz eben frage, wie schnell das bekannt wurde, dass ausgerechnet einer von den 69 Selbstmord begangen hat und das dann hier auch ganz schnell in die Medien kam. Das finde ich schon ganz interessant, das wüsste ich schon gerne mal.
Die Art und Weise, keine Frage, da bin ich ja ganz bei dir. Und ich habe aber trotzdem den Eindruck, dass in meiner Meinungsblase das tatsächlich völlig anders wahrgenommen wurde. Da habe ich dann wirklich Sachen lesen müssen wie, Seehofer sei der Mörder oder die Todesstrafe sei in Deutschland abgeschafft. Wenn man aber jemanden zurückschickt, der sich dann da selbst tötet, dann sei das nichts anderes wie die Etablierung der Todesstrafe über Umwege. Und da muss ich sagen, Leute, bleibt doch mal am Boden.
Bitte. Ja, aber das ist dann auch ein Zeichen dafür, dass also da doch sehr schlichte
politische Unreife. Klar.
Ja, beziehungsweise dann eben auch das auf die Spitze treiben. Also es läuft ja immer darauf hinaus, dass also solche Ereignisse dann, also A, muss es ganz klar einen Schuldigen geben, und das war eben in dem Fall Seehofer, weniger durch die Abschiebung selbst als durch die Art und Weise, wie er sie vorher angekündigt hat. Und B, muss es unbedingt die größten Vergleiche geben, die möglichst sogar historische Vergleiche geben, die dem Ganzen dann nochmal zusätzlich irgendwie eine zusätzliche Bedeutung geben. Irgendwie. Natürlich ist das Quatsch mit der Todesstrafe. Das ja, also ist Unsinn. Und es ist auch Unsinn, dass Seehofer jetzt sozusagen, das ist ja fast, als wenn er selbst Hand angelegt hätte oder den Strick gereicht hätte oder irgendwie festgebunden hätte oder so.
Natürlich ist das absurd. Ich mag solche Vergleiche nicht, weil die wirklich maßlos sind. Also so überzogene Vergleiche. Wer sowas sagt, das ist, muss ich sagen, ist der schlimmste Hetzer seit Goebbels.
Ja, gut. Das lasse ich jetzt im Raum stehen. Also...
Das war doch Rainer Geißler, glaube ich, laut Willy Brandt, ne?
Es bezog sich auf... Nee, das war Willy Brandt zu Geißler, andersrum.
Ja, Willy Brandt zu Geißler. Ja, genau, Willy Brandt sagte zu Geißler, der schlimmste Hetzer seit Josef Goebbels. Ja. Das heißt, also haben wir ja noch Geißler vorher.
Ja gut, aber da haben wir dann auch die historischen Vergleiche. Also das ist, also das gehört natürlich zum Populismus auch so ein bisschen dazu. Und Populisten sind wir ja sowieso alle. Ne? Also jeder versucht ja möglichst, das machen wir auch auf Roberto, wenn wir Texte schreiben.
Wenn er auf dem Balkon steht und runterschaut,
und uns fotografieren lassen.
An das Volk, durch den Kampf
geht. Achso, das meinst du? Ich dachte, Populist falsch verstanden und meinst irgendwas, das ist irgendwas mit Popo zeigen.
Nein, wenn wir über die Neuland-Rebellen sprechen vom Balkon, herab auf das Volk. Nein, aber wir versuchen natürlich auch irgendwie in unseren Texten, du ja viel, noch viel mehr als ich sogar, du bist ja viel schlimmer als ich, zu provozieren und durchaus. Oder seit Geißler, was weiß ich. Produzieren, hätte ich fast gesagt. Zu provozieren und durchaus eben auch Perspektiven einzunehmen, die halt gerade in der Linken dann auch nicht so populär sind. Und du weißt dann auch, dass du auf die Fresse kriegst und du machst das dann auch ganz bewusst. Und bei bestimmten Texten.
Aber das stimmt nicht immer.
Natürlich stimmt das.
Ich bin schon wirklich der Ansicht oft.
Ja, nein, um Gottes Willen, das eine schließt das andere ja nicht aus.
Also, ich habe was dagegen, wenn man ein sehr eindimensionales Weltbild hat. Und das ist halt auch leider auf der Linken oder in der Linken ganz oft der Fall. Das
verstehe
ist
ich nicht.
Auch, bitte?
Verstehe ich nicht.
Ja, ist schon klar. Aber das erkläre ich dir dann mal in einer ruhigen Stunde. Ja. Aber tatsächlich finde ich das schon nervig. Also ich habe dann auch immer so das Gefühl, da ist kein Mensch mehr für sein eigenes Handeln verantwortlich. Schuld ist immer die Gesellschaft. Das stimmt ja auch natürlich auch wiederum. Die Gesellschaft ist mitverantwortlich für jedes Schicksal und für jede Biografie genauso wie der Mensch selbst. Und das kommt mir immer zu kurz.
Das ist eigentlich schön, dass du das sagst, weil ich glaube, so kann man es wirklich runterbrechen. Niemand ist jetzt oder in den seltensten Fällen wirklich persönlich verantwortlich für, wie zum Beispiel jetzt diesen Selbstmord. Aber natürlich ist das ganze System, so wie es aufgebaut ist und so wie es eben sogenannten starken westlichen oder nordwestlichen Länder, die südlichen oder Länder in Nahost oder Afrika ausbeutet, das ganze System ist natürlich so gestrickt, dass es zu unglaublich viel Leid und Kummer führt und eben auch Traumata führt. Das ist ja auch immer diese Geschichte, wenn es um die Kriegsflüchtlinge geht. Irgendwie kein Mensch denkt mal drüber nach, dass das alles traumatisierte Menschen sind. Weil kein Mensch, kaum noch jemand weiß ja, was das ist. Ich habe den Krieg auch nicht erlebt. Ich kann mir das tatsächlich nur dann herleiten, weil ich dann irgendwie in sozialen Berufen gearbeitet habe und da irgendwie meine Ausbildung gemacht habe und so, dass natürlich bestimmte Ereignisse Traumata auslösen. Und der Krieg ist natürlich so ziemlich das schlimmste traumaauslösende Moment, das man sich nur vorstellen kann. Und dass Menschen, die mit einem Trauma durchs Leben gehen, dass die natürlich auch irrationale oder durchaus eben auch schlimme Dinge tun und tun können. Das muss man einfach so sehen. Und das ist tatsächlich systembedingt. Aber es ist ja viel beliebter, tatsächlich personifizierte Feindbilder zu suchen. Und da ist natürlich Seehofer, perfekt. Ne? Also ich meine, er tut ja alles, um das zu Fleisch gewordene Feindbild zu sein.
Naja, das muss man ja auch noch sagen. Ich finde es ja ganz schön, dass du nochmal mit dem Trauma oder aufs Trauma zu sprechen kommst. Das ist natürlich ein gravierendes Problem. Und ich erinnere mich auch, als vor 3 Jahren dann dieser Ansturm war, als die Grenzen geöffnet wurden, wie man immer zurückblickend sagt, da ging es dann los, dass die Zivilgesellschaft letztlich dann, hört ihr mich?
Ja, okay.
Ich wollte
bloß wir hören dir zu.
Also. Okay, ich habe bloß bei meinem Audacity keine, wie sagt man da, diese Wellen, die sich da bewegen. Das sehe ich.
Kein Ausschlag.
Kein Ausschlag, ja. Deswegen war ich
jetzt. Ach so, nee, Audacity nimmt ja auch nur dich auf, nicht uns.
Ja, eben. Und ich rede und da geht nichts.
Ach, du hast keinen Ausschlag bei dir?
Jo.
Das ist schlecht. Das ist schlecht.
Nur sehr leid. Also es war schon mal. Jetzt geht's wieder. Jetzt, okay. Okay,
oh, Mann. Jetzt, das ist Roberto, Audacity und die ganze Podcast-Technik. Das ist mein Trauma. Aber das ist natürlich.
Also, setze ich nochmal an?
Bitte.
Ja, also ich finde es ganz gut, dass du die Traumata auch ansprichst. Das ist nämlich schon ein Punkt. Das ist, glaube ich, sehr unterschätzt worden. Ich erinnere mich so vor 3 Jahren, als die Grenzen, als man da sagte, da gingen die Grenzen auf, das ist ja mittlerweile zum Mythos geworden. Da sollte die Zivilgesellschaft im Wesentlichen, die Willkommenskultur, wie man es nannte, sollte dann die ganzen Folgeschäden abfedern. Und da hat man dann teilweise auch in der Uni, ich weiß das hier in Frankfurt, da hat man in der Uni dann tatsächlich ausgeschrieben, ob da junge Studenten, die Sozialarbeit studieren, zum Beispiel dann Nachtwache übernehmen in irgendeiner Erstunterkunft am Frankfurter Bahnhof. Und das muss man sich schon auf der Zunge zergehen lassen. So ein junger Mensch, der kaum Erfahrung hat in der Sozialarbeit, der dann in der Nacht mit jungen Männern unter Umständen in einer Unterkunft ist, die wirklich traumatisiert sind und die vielleicht auch rumschreien, weil sie eben irgendwelche Kriegserfahrungen verarbeiten müssen. Das konnte nicht gestemmt werden von der Zivilgesellschaft.
Da kommt aber noch ein ganz wesentlicher Punkt dazu, Roberto.
Sparpolitik. Und,
nein. Ganz konkret auf diese Zeit, September war es ja 2015, ne?
Genau.
Diese ganze Willkommenskultur, die Medien haben im Grunde genommen für 3-4 Wochen, vielleicht auch ein bisschen länger, haben die Bilder ausschließlich von glücklichen Menschen gezeigt.
Ja, ja, sowohl und auf zwar, der Flüchtlingsseite
als richtig, auch auf der richtig. Seite von den Helfern. Richtig, und das ist ein ganz großes Problem, weil nämlich ich erinnere mich an die Bilder und man kann sie auch, wenn man ein bisschen recherchiert, kann man sie immer noch mal hervorkramen. Es waren hunderttausende lachende Deutsche, die Arme ausgebreitet haben und gesagt haben, kommt zu uns, und dementsprechend die Geflüchteten, die dann sich in dem Moment natürlich auch gut gefühlt haben und gedachten, oh Gott, jetzt wird's alles besser, jetzt geht's uns gut, und das ganze, sag mal, was machst du denn da, Andi? Machst du da Krach irgendwie?
Mir ist gerade das Mikrofon umgekippt. So,
ich Ach so. Hab wieder da. Sorry. Okay, sehr schön. Jedenfalls wurde im Prinzip ein grundsätzlich, das wurde so ein Bild der Glückseligkeit vermittelt, was natürlich überhaupt völlig unrealistisch ist. Und die Auswirkungen der Traumata, die kamen dann natürlich nach und nach zum Tragen, als es dann um den Alltag ging, als es um Unterbringung ging, als es um Langeweile ging, um Unsicherheit, um Unwissenheit geht, um Trennung von Familienmitgliedern, um berufliche fehlende Perspektiven und so weiter und so fort. Und dann fing das Ganze im Prinzip an, wirklich brisant zu werden. Dieser Monat Willkommenskultur, das war nichts anderes als ein kleiner gefühlter Urlaub. Aber dann ging es tatsächlich erst los. Wobei ich jetzt nicht weiß, wie wir jetzt darauf gekommen sind.
Ach, ich weiß nicht. Ich glaube, Andi hat sein Mikrofon umgeschmissen und dann hatten wir das Thema.
Nee, das war später. Das war später. Okay. Andi, Andi, du hast jetzt zugehört. Wie ist denn hier der Faden? Wo kommen wir her gerade?
Mir ist das Mikrofon umgefallen.
Nein, davor noch.
Ja, ich weiß es nicht mehr.
Okay.
Ja, leider.
Ich glaube, es war anders. Andi ist wahrscheinlich eingeschlafen und fiel dann auf sein Mikrofon. Deswegen wusste er schon vorher nicht, was wir gesprochen haben.
Ja, ich glaube, das ödet ihn total an, was wir hier machen. Nö.
Nur jetzt, ich krieg den Faden auch nicht mehr hin, weil mir ist das Mikrofon entgegengekommen und ich muss das jetzt so leise irgendwie.
Ja, du hast das erwähnt, ja.
Ja, sorry.
Naja, gut. Also Ausgangspunkt war jedenfalls irgendwo über Merkel sind wir zu Seehofer, zu Scholz und dann wieder zurück zu Seehofer gekommen. Und natürlich die Tatsache, dass er halt da seinen 69. Geburtstag in einer Art und Weise dann eben medial präsentiert hat, die gar nicht geht. Und da könnte man ihn schon fast für einen Idioten halten, hat, glaube ich, dann irgendjemand noch gesagt oder so. Oder es war idiotisch, ich weiß nicht mehr.
Ja, irgendwie so.
Ja.
Ja.
Ja. Ja.
Die Frage ist,
warten wir ab, bis Seehofer den nächsten Anschlag auf die Seriosität der Kanzlerin verübt, auf die Integrität.
Aber Andi wollte eine Frage stellen.
Ja, ich war diese Konsequenz aus dem Handeln. Ich meine, die CSU stürzt ab, laut Umfragewerte. Was werden die da draus lernen? Und wieso stürzt die CSU ab? Weil ich dachte immer so ein bisschen, das CSU-Klientel würde ähnliche Ansichten haben als Seehofer? Oder ist es einfach so, dass der potenzielle oder tatsächliche AfD-Wähler jetzt endlich merkt, dass seine Stimme doch ausschlaggebend ist, weil eine sogenannte etablierte Partei im Prinzip dann die AfD kopiert? Wie kann man das gedanklich jetzt einordnen?
Da habe ich eine Idee. Da habe ich, glaube ich, eine ziemlich, ziemlich gute Idee. Die CSU-Wähler, die fühlen sich durch das, was Seehofer die letzten Wochen gemacht hat, überhaupt gar nicht vertreten von Seehofer. Sondern die haben ganz klar erkannt, dass das eine rein egoistische, machtpolitische und eben auch wahlkampfstrategische Aktion war, die er da durchgezogen hat. Und dass es da nicht um, ich meine, die CSU wurde ja nicht müde, diese Dorothea Bär irgendwie, die habe ich dann auch noch in der Talkshow gesehen, das war also grottenschlecht irgendwie, wie die es verkauft hat. Aber es lief in der CSU immer wieder darauf hinaus, dass sie darauf bestanden haben, ja, wir streiten uns doch gar nicht mit der CDU, es geht uns nur um Inhalte. Und das glauben selbst die dümmsten CSU-Wähler einfach inzwischen.
Ja, das ist ja immerhin erstaunlich, ja. Das heißt, selbst der dümmste CSU-Wähler durchschaut das Spielchen.
Naja, Andi hat das so schön formuliert. Er wundert sich ein bisschen drüber, weil die CSU-Wähler sich ja eigentlich bestätigt fühlen von all dem, was Seehofer macht und sagt, weil das ja eigentlich denen ihr Weltbild ist. Stimmt, aber der CSU-Wähler hat vielleicht, dass es im Grunde die AfD nicht viel anders macht. Und dass man dann gleich das Original wählen kann. Oder das Nicht-Original, ich weiß es natürlich nicht.
Das ist so meine Vermutung gerade, ne? Dass man das selbst der einfache CSU-Wähler sieht, naja, das ist jetzt wirklich nur Wahlkampfgeplänke, kann ich ja gleich die AfD wählen.
Ja, schon sagen. Ja,
anders raff ich diesen Absturz der CSU gerade nicht. Ja, weil ich habe tatsächlich gedacht, als Seehofer angefangen hat, Krieg gegen Berlin zu führen, ja, habe ich wirklich gedacht, die CSU wird aus dem Spielchen als Gewinner hervorgehen. Ich habe das wirklich gedacht und bin eigentlich erstaunt, wie das da draußen ankommt. Also hätte ich nicht gedacht, dass die CSU so einstürzt.
Ja, wir hatten ja sogar darüber spekuliert, von wegen CSU, dann vielleicht auch Bundesebene und so. Dann hattest du, glaube ich, noch gesagt, da fehlt das Personal, da müssen sie dann mit der AfD zusammengehen und so. Das sehe ich inzwischen. Also, ich meine, das ist doch auch souverän, oder? Man kann sich doch auch einfach mal hinstellen, machen wir jetzt einfach mal, und sagen, ja, das war ja wohl nix, ne?
Das war nix.
Nee, das was wir ja wohl gesagt haben.
Ja,
nein. Genau.
Wir spekulieren ja nur.
Doch, genau, das, was wir gesagt haben. Wir spekulieren und wir haben komplett daneben gelegen. Kann passieren.
Ja, weil also, es gab Ökonomen in diesem
ist
Land.
Mir die schleierhaft, gesagt, aber.
Es gab Ökonomen in diesem Land, die behauptet haben, es sei alles in Butter und kurz danach sind die Lehman Brothers eingestürzt und wir hatten die Finanzkrise. Also insofern spekulieren ist ja in unserer Gesellschaft was völlig Normales.
Ja, aber dich zu rechtfertigen. Man kann auch einfach mal sagen, wir haben uns verspekuliert, ja, ohne sich zu rechtfertigen.
Aber bei der SPD haben wir uns zum Beispiel nicht verspekuliert. Da haben wir schon von Anfang an gesagt, wenn die wieder in die Regierung reingehen, dann werden die richtig schön abkacken.
Ja, das stimmt.
Und das tun sie tatsächlich. Die haben sich damit. Ja, die SPD. Ja. Tut mir leid, wir reden wieder über Tote, ich weiß. Aber die SPD hat sich keinen Gefallen damit getan, dass sie vom Bundespräsidenten gedrängt worden ist, in die Regierung einzugehen. Obwohl sie doch die Schlüsselministerien hat. Ja, also normalerweise könnte die SPD ja von den ganzen Ministerien, die sie hat, sich ganz anders darstellen.
Lass uns doch mal kurz spekulieren. 3 Jahre in die Zukunft. Wer wird denn kandidieren von der SPD? Gibt es überhaupt noch Kandidaten von der SPD?
Nee,
sehe ich auch nicht.
Also ich habe ja in meinem Bekanntenkreis viele, zumindest ich sag mal, in Anführungsstrichen davor, ehemalige Sozialdemokraten, die haben zum Beispiel alle ein Problem mit der Nahles. Also die Nahles ist ein absolutes No-Go. Selbst für Leute, die der SPD nahe sind. Und ansonsten haben wir den Olaf Scholz, der Tom eigentlich alles dazu gesagt, was dazu zu sagen gibt.
Ja, Schröder sieht das anders, ne?
Ich habe keine Ahnung, ob noch in irgendeinem Bundesland, irgendwo in der hintersten Ecke, in Mecklenburg-Vorpommern oder im Saarland, noch irgendein SPD-Mann schlummert, der das Potenzial hat. Aber ich sehe aber auch bei der CDU niemanden. Wer soll denn die Merkel beerben?
Spahn.
Um Gottes Willen. Ja, aber wahrscheinlich wird es da drauf hinauslaufen. Ja.
Ich glaube, dass Spahn die nächste Kanzlerin ist.
Kann ich mir auch vorstellen, aber nochmal ganz kurz zur SPD. Das Problem ist, glaube ich, nicht, dass es keine Leute gibt. Den Bülow gibt es ja und der ist wirklich gut. Und dann gab es ja auch hier die Kielerin, wie hieß sie noch?
Richtig, die hat sich auch schon Die ist ja auch schon quasi abgeschossen, weil sie es gewagt hat, gegen
Nahles. Ja, aber Andi, genau das ist der Punkt. Es fehlt nicht an Leuten. Ich glaube, die kannst du tatsächlich in der SPD finden. Die haben gute Leute. Es fehlt einfach an der Lobby für diese Leute. Ich meine, wie hieß sie denn noch da, die Kielerin, Mensch? Ist die denn Simone Lange. Genau. Und das habe ich verfolgt. Eigentlich wollte ich ein Interview mit ihr machen und sie hat dann auch tausendmal zugesagt und dann kam doch wieder was dazwischen. Die war, glaube ich, auch terminlich dann doch sehr überfordert. Ist ja auch alles gut. Aber ich habe das natürlich dann, weil ich mit ihr ja sprechen wollte, habe ich das mitverfolgt über Wochen und Monate. Die ist gnadenlos ausgebremst worden. Die ist, ich glaube, die hat das erste Mal mit Nahles gesprochen auf dem Parteitag. Und vorher hat die überhaupt keine Gelegenheit bekommen, in irgendeiner Form sich zu positionieren, sich zu äußern, vielleicht mal mit den Genossen zu diskutieren. So läuft das in der SPD. Das ist ein fetter, alteingesessener Haufen von Leuten um Nahles und Scholz und hier Stegmann und Oppenheimer, hätte ich fast gesagt, wie sie alle heißen. Natürlich haben sie es nicht verdient. Die haben es nicht verdient. Solange sie mit diesem Führungspersonal, das jetzt seit Jahren, ja seit Jahrzehnten im Prinzip schon mit hier und da mal einem kleinen Wechsel, aber im Grunde genommen, selbst da verlorenen Bundestagswahlen irgendwie, in Steinmeier, in Steinbrück, alle sitzen die fest im Sattel, obwohl sie ständig auf die Fresse kriegen. Wer nach so das einer Geschichte
übrigens auf die Fresse kriegen,
oder? Auf die Fresse, ja, die sollte mal, nee, das darf ich jetzt aber wirklich nicht sagen. Nein. Egal. Jedenfalls, wenn eine Partei so dermaßen fest und starr an einem an einer Konstruktion festhält, die seit Jahrzehnten auf einem absteigenden Ast sitzt und auch noch an dem ständig sägt, ja. Ja, tut mir leid.
Ich fand es sehr interessant, dass sie plötzlich, die SPD war ja plötzlich für Konzentrationslager. Also man darf das ja so nicht sagen, aber es ist ja letztlich, war es ja sowas Ähnliches, was da geplant war und was jetzt dann mit anderer Bezeichnung doch kommen soll. Aber die SPD war vor 3 Jahren dagegen und da hat sie sich auch noch hingestellt und gesagt, wir haben es vereitelt.
Du meinst Transitzentren, oder? Vielleicht, es mal ganz kurz verbal noch ein bisschen. Das
ist politisch korrekte Begriff.
Kontrollierte Zentren sind das, glaube ich.
Ja, eben, KZ.
Also, ja, eben. Man kann es leider kaum anders abkürzen. Also.
Ja, und da plötzlich war die SPD doch dafür und man ist in sich gegangen und hat überlegt und naja, und Kompromiss und so weiter. Schon interessant.
Ja, ja, ganz aktuell die Mietpreisbremse. Da hat jetzt die Barley, weil die CDU wieder rumgejammert hat, irgendwie der Arbeitgeberflügel, der ja dann im Prinzip auch Vermieterflügel ist, hat jetzt wieder rumgejammert, nö, Verschärfung der Mietpreisbremse geht nicht und das müssen wir abschwächen. Also hat Barley das alles abgeschwächt. Das heißt, inhaltlich kannst du die SPD so dermaßen in die Tonne treten. Die hat kein Rückgrat mehr. Sie hat, Olli Kahn würde sagen, wir brauchen Eier. Aber die hat keine Eier in der Hose. Punkt.
Die geben nur verbal auf die Fresse. Aber ich finde es interessant, dass die Nahles versucht, mit ihrer Sprache, mit ihrer Gossensprache so ein bisschen so zu tun, als hätte die SPD eine Kehrtwendung hingelegt. Das finde ich irgendwie ein bisschen süß, muss ich sagen, wirklich, weil das ist so hilflos und so, ja. Ach, über Tote nicht schlecht.
Es ist so authentisch, als wenn Seehofer sich als Psychotherapeut versuchen würde oder so. Es funktioniert einfach nicht.
Authentisch vielleicht sogar. Ich kann mir sogar vorstellen, dass die privat so spricht.
Nahles.
Also, wenn ich die Nahles wenn die mir bei Dunkelheit hier in Frankfurt über den Weg laufen würde, puh, da würde ich aber die Straßenseite wechseln und dort rüber gehen, wo die Dealer sind. Da bin ich sicher.
Inklusive Kampfhunde mit allem drum und dran.
Genau.
Ja, gut. Ja, vielleicht, ich weiß gar nicht. Eigentlich unser Thema war ja der Streit Seehofer gegen den Rest der Welt und Seehofer gegen Merkel und so weiter. Und da haben wir eigentlich alles aus unserer Sicht gesagt, oder? Wir wollen ja auch das Ganze ja nicht zu lang machen.
Ist Andi schon wieder auf sein Mikrofon
gefallen? Nein, ich wüsste jetzt nicht, was man dazu noch sagen könnte.
Ja, wir haben Andi auch so ein bisschen platt geredet, glaube ich, heute.
Ja, aber wenn ich mit meinem Mikrofon so zu kämpfen habe, ist das schon okay.
Aber dafür, das muss ich auch noch mal sagen, der Sound ist super, Andi.
Super, trotz
also,
Lese im Hintergrund.
Ja, trotz, also Roberto, vielleicht kaufst du dir ja auch mal mikrofontechnisch.
Wie heißt denn dieses Mikrofon? Vielleicht
darf ich es
dir mal sagen. Vielleicht hat ja einer eines im Keller liegen und dann gibt das mir für wenig Geld ab. Ich nutze den Podcast für alles, du siehst schon.
Ja, ja, okay, gut. Machen wir mal einen Spendenaufruf. Für einen besseren Sound für Roberto. Roberto braucht dringend ein Mikrofon. Und ich sag mal, welches ich habe. Das ist das Rode NT1 ist es, glaube ich. Wenn ich jetzt mich nicht irre, Rode NT1 ist meins und mein.
Ich habe auch ein Rode.
Du hast glaube ich auch das NT1, oder? Oder NTA1 heißt das, glaube ich, oder so.
Ich glaube, ich habe eine etwas günstigere Version, als du sie hast, Tom. Okay. Wenn ich jetzt aber gucke, dann muss ich
fällt dir wieder um.
Und dann fällt mir das Mikrofon wieder um. Ich glaube aber, ich bin preislich ein Regal unter dir.
Okay, also Rode auf jeden Fall, falls jemand ein Rode-Mikrofon rumliegen hat. Doch, von dem
tatsächlich, NT1-A.
Ja, genau. Du hast, glaube ich, ein anderes Interface. Ich habe ein Interface von Steinberg. Das ist das UR22. Also das im Grunde genommen hat man sowas immer im Keller liegen. Also, liebe Hörer, guckt einfach mal in den Keller, ob ihr da ein Steinberg-Interface mit dem Namen UR22 habt, wenn ihr das Roberto geben könnt und dann noch ein Mikro dazu von Rode NTA1 oder vergleichbar, dann wäre das echt toll.
Also, das wäre wirklich
jetzt auch schön. Man sollte vielleicht nicht sagen,
dass es für meinen besseren Sound ist, weil meine Hater schicken mir dann irgendwas, dass sie mich noch schlechter verstehen. Dann schicken sie mir eine Kartoffel oder eine Mohrrübe und
ja. Hast du denn noch was anderes außer Hater? Na, der war jetzt. Du hast Fans. Übrigens, apropos Hater. Ah, nee, sage ich jetzt. Aber du hast ja ein Interview gehabt. Ich würde ja ganz gerne Werbung für dein Interview machen, aber das darf ich nicht. Welches Interview? Naja, das besagte da. Du weißt schon, wo du da hinfahren musstest und so.
Ach so, aber das kommt. Es soll erst Anfang des nächsten Monats bei YouTube zu sehen sein.
Okay, und das gut, da sprechen wir jetzt noch nicht drüber. Also.
Nö.
Aber wir können ja schon mal sagen, also es wird demnächst wird's bei dir ein Interview, wahrscheinlich ein ziemlich reichweitenstarkes Interview geben.
Ja, ich hoffe es so.
Ja, klar, auf jeden Fall. Definitiv. Und da kommen möglicherweise dann auch wieder ein paar Hater dazu. Ja, aber vielleicht dann auch die ersten Fans, wer weiß.
Ich war letztlich bei dem Mann, der gleich hinter Putin kommt.
Ja, jetzt ist ja schon fast raus eigentlich, ne?
Ja, ich sag trotzdem nicht mehr.
Nee, mehr sagen wir nicht, ne? Nee. Aber der war total nett auch, ne?
Ja. Meinst du jetzt Donald Trump? Nein, den meine
ich nicht. Nein. Der, bei dem du warst,
muss ich wirklich sagen, war wirklich sehr, sehr nett.
Ganz authentischer Typ.
Ja, tatsächlich. Also wir waren dann auch noch unterwegs ganz kurz und haben dann durchaus, wie es meine Art ist, dann ein bisschen beobachtet, muss ich sagen. Also im Umgang mit Menschen, jetzt ohne, dass er irgendwie hier Show macht, muss ich sagen, toller Typ.
Authentisch, hast du, glaube ich, mal gesagt, ne? Authentisch.
Genau. Und kommt das Putin?
Ja. Du weißt ja auch gar nicht, über wen wir sprechen.
Nee.
Haha, ja. Na gut, das lassen wir einfach mal so stehen.
Dann bist du mit dem offenen Wagen durch die Hauptstadt gefahren.
Nein, also
Wer soll das sein? An wen denkst du jetzt?
Ja, keine Ahnung. Wenn es Trump nicht ist, wer ist denn
nicht? Nein, der Führer war es auch nicht.
Der Führer, der ist ja tot, glaube ich. Warst du in Nordkorea oder wo?
Nein, das war auch nicht. Also Cabrio-Fahrten sind ja nun auch nicht unbedingt das, was immer gut ausgeht. Aber es war eher jemand hierzulande. Aber lassen wir es mal so stehen, vielleicht. Kennt man einfach. So wie man in Zukunft dann auch dich kennen wird.
Ach ja.
Also ich muss dann sehen, dass ich mich irgendwie an dich ranhänge, damit ich nicht völlig in Vergessenheit gerate.
Du redest ja einen Unsinn. Ja,
nein.
Das geht schon allein. Du hast schon einen besseren Sound als ich. Ich quatsche hier in so eine Kartoffel rein.
Ja, aber warte mal ab. Jetzt haben wir ja hier die vielen Hörer. Die haben wir jetzt ja aufgefordert, mal ihre Keller zu durchforsten nach Mikro und Interface. Und dann geht das los.
Ich möchte auch sagen, sie sollen grundsätzlich in den Keller gehen und gucken. Man weiß nie, was man im Keller hat. Also auch wenn jetzt jemand sagt, er hat keines im Keller, weil er noch nie irgendwas damit macht. Man weiß es nicht.
Nee, vielleicht die eine oder andere Leiche oder so, ne?
Apropos Keller, gilt denn eigentlich noch die Empfehlung der Bundesregierung, für 8 Wochen oder was, Nahrung im Keller zu horten? Oder ist das schon wieder vorbei, das Thema?
Meine Frage ist, 8 Wochen gemessen an was? Also wenn du für 8 Wochen hortest, dann reicht es bei mir wahrscheinlich für 4.
Ja, bei mir auch. Also
müssen wir für 16 Wochen
horten. Für 16 Wochen, ja. Aber ist diese Empfehlung noch, ist die noch offiziell oder ist das, kann ich meine Raviolis jetzt endlich essen?
Nee, natürlich. Also als das damals ausgesprochen, das ist ja schon 3-4 Jahre her, oder?
Nee, gar nicht mal. Ich glaube ein Dreivierteljahr.
Ach nein, Andi, das ist schon viel länger her.
War das eine kurze WM noch?
Nein, wir haben doch. Ich müsste jetzt mal googeln. Aber Ich glaube dann von der Regierung.
Ich möchte noch was zur WM sagen als schöner Abschluss. Also als erstes mir fiel ein, es war Grenada gegen Barbados, was ich euch vorher erzählt habe, dieses Spiel.
Ah ja, okay.
Ja. Mhm. Und ich finde es sehr interessant, man hat im Vorfeld der WM auch in der Filterblase immer gelesen, dieses Turnier wird nicht stattfinden. In Russland sicher nicht. Dann gab es Stimmen, die sagten, ja, das können wir ja in Deutschland austragen. Das Turnier hat stattgefunden, es sei wohl sehr gut organisiert gewesen. Die Spiele selbst waren eigentlich auch ganz in Ordnung, muss man sagen. Ich glaube, das war gar kein schlechtes Turnier in Russland.
Das kann nicht sein, weil die einzig guten Turniere werden hierzulande gespielt.
Stimmt.
Also komm, erzähl mir nichts.
Ich erinnere mich tatsächlich, das ist immer hier gesagt worden, wenn hier in Deutschland irgendwas organisiert wurde, es ist so gut organisiert wie nirgends. Und mein Vater, der ja spanischer Gastarbeiter war, hat dann immer gesagt, ja, ich erinnere mich, 72 in München, super organisiert. Du weißt, was da war, ja?
Ja.
Also Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Oha. Halten Sie pro Person ca. 14 Liter Flüssigkeit je Woche vorrätig. 14 Liter Flüssigkeit je Woche vorrätig pro Person.
Das ist aber wenig.
Geeignete Getränke sind Mineralwasser, Fruchtsäfte, länger lagerfähige Getränke. Dann Bier. Nächster Punkt. Keine Experimente. Halten Sie vor allem Lebensmittel und Getränke vorrätig, die Sie und Ihre Familie auch normalerweise nutzen. Strom weg? Fragezeichen. Achten Sie darauf, dass Esswaren auch ohne Kühlung länger gelagert werden können und ein Großteil ihres Vorrats auch kalt gegessen werden kann. Und so weiter und so fort. Kann man also nachlesen auf der Seite des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Das heißt, jeder sollte, bevor er in den Keller geht, um nach dem Mikrofon für Roberto zu suchen, auch diese Liste mitnehmen und mal gucken, ob das noch vollzählig sind.
Ja, da finde ich es jetzt aber auch ganz wichtig, dass du jetzt auch, bevor ich in die Nachbearbeitung gehe, mir auch diesen Link nochmal schickst. Schick mir den Link, das merke ich mir doch jetzt nicht. Schick mir den Link einfach via Facebook oder Mail oder so, weil das ist ja fast noch wichtiger als, was war der andere Link? Ach so, dieses Fußballspiel, genau, die Bilder.
Ich habe gelernt, wenn mich Andi zum Essen einlädt, komme ich nicht, weil da gibt es mit Sicherheit nur Ravioli.
Ja. Ja, es sei denn, ihr geht auswärts essen.
Ja, dann bringt er sich seine Dose schön mit.
Ja, oder ihr geht, jetzt hast du ihn mir hier geschickt, Andi, das solltest du doch nicht.
Ach so.
Einmal mit Profis. Jens Berger lässt grüßen.
Schöne Grüße an Jens übrigens.
Ja, hallo Jens.
Und, er hatte nicht recht, England ist nicht Weltmeister geworden. Er hat keine Ahnung, aber er weiß es ja.
Aber ich glaube, er fühlt sich verfolgt von dir, seitdem du Belgien favorisiert hast und auf Facebook ständig darauf hingewiesen hast.
Und man muss sagen, Belgien hat ja in diesem Turnier zweimal gegen England gespielt. Einmal in der Vorrunde, jetzt einmal um Platz 3. Zweimal hat Belgien gewonnen. Ich fühle mich sowas von im Recht.
Ach, in der Vorrunde haben die auch gegeneinander gespielt?
Ja, da hat Belgien 1 gewonnen.
Das war ein ziemlich ödes Spiel, glaube ich, ne? Aber das hier in der K.O.-Runde war ja ein geiles Spiel. Aber da hat Belgien auch ganz Spiel klar...
Platz 3, was war denn da geil?
Ich fand das gutes Spiel.
Das schaust du dir an? Ach, du bist ja auch der Mann, der Fußballspiele 12 Stunden später nochmal.
Ich habe es mir abends angeguckt, ich habe es aufgezeichnet. Wisst ihr doch.
Spiel um Platz 3.
Das Finale übrigens auch. Das Finale habe ich mir auch abends angeguckt. Das war herrlich, schön.
Wollen wir noch eine. Also die Sendung, läuft die jetzt eigentlich noch während der WM oder wann wird die gesendet?
Nee, Andi, die WM ist doch seit gestern vorbei.
Ah, also können wir sagen, wer Weltmeister geworden ist oder was?
Ja, das können wir sagen.
Ohne zu spoilern.
Also, nee, aber wurde Weltmeister. Wie ich es vorausgesagt
habe, Mann.
Im Finale aber gegen Saudi-Arabien.
Wir können doch mal spoilern. Was wird jetzt aus der Seehofer-Nummer? Wie geht denn das Spielchen aus?
2-0,
okay.
2-0 für wen, gegen wen? Verstehe ich nicht.
Seehofer.
Seehofer.
Ich weiß ja gar nicht, welches Spielchen er meint.
Ja, ich meine, das Spielchen mit Merkel und so. Nee, das Spiel ist vorbei. Das ist abgepfiffen.
Ja.
Also das aktuelle Spiel. Ich meine, das Rückspiel, da dürfen wir natürlich gespannt sein.
Das ist nach dem Spiel.
Genau. Nach dem Spiel ist vor dem Spiel.
Nach dem Spiel ist vor dem Spiel, so.
Ja. Fast drüber gestolpert. Ja gut, in diesem Sinne warten wir mal ab, was Seehofer so als nächstes irgendwie auf der Pfanne hat und womit er uns beglückt und erfreut und schockiert. Ja, in diesem Sinne, wir haben nichts geklärt, aber das muss ja auch nicht immer sein.
Ja, wozu?
Ja. Eben. Wir haben spekuliert.
Wir haben so viele gute Qualitätsjournalisten, die bestellen doch das schon den Job. Da brauchen wir das nicht noch machen.
Genau. Und wenn wir später mal in dem einen oder anderen Punkt recht hatten, dann können wir das ja immer noch mal hervorheben.
Das mache ich immer, wenn ich recht hatte, sage ich, ich habe es doch gleich gesagt.
Das stimmt.
Immer grundsätzlich.
Das stimmt, das machst du, ja. Ja, ja. Ist richtig, ja. Es nervt total.
Ja, ich habe es doch gleich gesagt.
Ja, ja, ist klar. Gut, ja, okay. Also, von mir aus war es das.
Drücken wir auf Stopp?
Ja. Im Prinzip können wir auch Stopp drücken. Wir verabschieden uns noch. Ja, genau. Lass uns mal noch verabschieden. Tschüss. Genau. Liebe Hörer, vielen herzlichen Dank, dass ihr wieder so lange dabei geblieben seid. Hat uns Riesenspaß gemacht, euch auch. Das ist anders. Früher habe ich immer gesagt, irgendwie, ich hoffe, dass es euch auch oder dass ihr so lange dran geblieben seid und so. Das ist Quatsch. Wir haben eine feste, eingeschworene Fangemeinde, die hört sich das immer bis zum Ende an. Von daher müssen wir da jetzt, können wir da ruhig mal ein bisschen größere Brötchen backen. Schön, dass ihr wie immer dabei geblieben seid und uns hat Spaß gemacht, euch hoffentlich auch. In diesem Sinne sage ich Tschüss und übergebe jetzt an Roberto und Andi, damit die ihre Schlussworte auch formulieren können.
Ja, ich will gar nicht viele Worte machen. Ich habe ja sowieso schon so viel geredet. Also Tschüss.
Ich sage auch mal Tschüss. Ich habe nicht viel geredet und mache das jetzt auch nicht. Ciao.
Okay, in diesem Sinne. Tschüss.